Jesus in der Gesellschaft von Zöllnern und Sündern wieder und wieder, und Schriftgelehrte und Pharisäer empört das. Das beschädigt seine Reputation. In ihren Augen macht er sich unrein. Wer sind die Schriftgelehrten und Pharisäer heute? Wer sind die Zöllner und Sünder heute? Sind sie nur irgendwo oder auch unter uns? Der Super-GAU ist ausgeblieben bei der Synodalversammlung nach der ersten verunglückten Abstimmung. Statuten besagen, dass Bischöfe eine Sperrminorität haben. Die anderen Abstimmungen verliefen anders. Realitätsverweigerung hat Christiane Florin, die Ablehnung des Grundlagentextes über Sexualität und Lebensformen genannt. Es tröstet mich, dass Bischöfe wie Marx, Overbeck, Dieser in Aachen, Ludwig Schick ihr Entsetzen, ihre Aggression, auch ihre Wut über diesen Vorgang am vergangenen Donnerstag geäußert haben. Und ich frage mich, was Firmlinge aus Wien sich denken, wenn ältere Herren, nur weil sie Bischöfe sind, aber im Normalfall zölibatär, ohne Kinder oder Enkel, mit Berufung auf Lehre und auf das Leben Jesu anmaßend meinen, sagen zu können, das geht nicht. Realitätsverweigerung. Schriftgelehrte und Pharisäer. Wer bleibt dann übrig, außer alten Männern, die diese Lebenserfahrung nicht haben? Und wer von solchen jungen Menschen, egal ob wir jetzt herumpolemisieren, männlich, weiblich, divers, trans und was es noch alles gibt, lässt sich von alten Männern vorschreiben, das ist mein Leben und meine Zukunft. An dem Punkt steht die deutsche Kirche, und es ist kein deutscher Sonderweg. Das sind Fragen, die weltweit besprochen werden. Weltweit. Das ist der synodale Prozess, den auch Papst Franziskus eingeleitet hat. Und da muss man schon sehr fromm herumfantasieren, um nicht auf die Frage zu kommen, wer sind heute Schriftgelehrte, Pharisäer, Zöllner und Sünder? Und Zöllnern und Sündern und denen, denen was schiefgegangen ist, hat sich Jesus vor allem zugewendet. Aber wir schieben die Schwulen nach St. Paul ab und die dürfen dort einmal im Monat eine Messe feiern. Wo sind sie hier? Bevor ich mich in Rage rede, zurück zum Evangelium, das ja sehr lang war. Jesus in der Gesellschaft von Zöllnern und Sündern und gleich drei Gleichnisse. Und der Knackpunkt ist, Gott geht dem Verlorenen nach. Dem Verlorenen, nicht die, die alles besser wissen und immer richtig machen. Richtig machen und das Richtige tun ist nicht dasselbe. Gott geht dem Verlorenen nach, er gibt keinen auf, er schreibt niemanden ab. Alle können auf die Barmherzigkeit Gottes hoffen, alle dürfen mit der Barmherzigkeit Gottes rechnen. Ein unerträglicher Gedanke für Selbstgerechte und eine steile Vorgabe für diejenigen, die selbst die Barmherzigkeit Gottes und seine Großzügigkeit verwalten wollen. Kirchenrechtlich oder dogmatisch oder moraltheologisch oder wie auch immer. Es geht um den Einzelnen und das Einzelne. Gott gibt niemanden auf, nichts ist endgültig verloren, er schreibt nicht ab. Das zeigen diese drei stark zugespitzten Beispiele. Das Gleichnis vom barmherzigen Vater ist ja wohl das populärste im Neuen Testament. Aber zunächst zum ersten. Welchen Schock muss der Hirte durchlebt haben, als er die Schafe durchgezählt hat und merkte, eines fehlt. Wie wird das weitergehen am nächsten Morgen? Vertraut man mir die Viecher noch einmal an? Wovon soll ich leben? Unser moderner Verstand sagt ja, bei 100 zu 1 könnte man sagen, 99 sind durchgekommen, eines geht ab, der Verlust ist nicht allzu groß. Aber die Existenz dieses Hirten hängt genau davon ab. Und er geht das Risiko ein, 99 lässt er zurück, er sucht nach dem einen Schaf, er geht dem Verlorenen auf die Spur. kapiert doch jeder, was das heißt. Nicht alle im synodalen Weg. Das zweite Beispiel, die Frau, die ein Zehntel ihres Vermögens verliert, ihr steht das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Es ist ein bescheidener Reichtum, den sie sich angespart hat, aber er gibt ihr Sicherheit. Und schmerzlich merkt sie, mir ist etwas abhanden gekommen, ein Teil von ihr, eine Drachme. Auch das im übertragenen Sinn, vielleicht ein begrabener Wunsch, eine vergessene erste Liebe vielleicht, eine zerbrochene Hoffnung. Aber diese Frau lässt sich nicht aufhalten vom Schmerz des Verlorenen. Sie geht nicht einfach zur Tagesordnung über, sie sucht. Sie sucht fieberhaft und sie hat eine Ahnung und eine Hoffnung. Wenn ich nur lange genug suche, vielleicht bleibt das Wunder nicht aus. Aus ihrem Schmerz und ihrer Trauer heraus erwächst ihr diese Kraft, die sie hoffen und suchen lässt. Und der Vater im dritten Beispiel, im dritten Gleichnis, er geht auf beide Söhne zu, offen, nicht nachtragend auf den Jüngeren, der alles durchgebracht hat, der zum Aussteiger wurde und Loser, der buchstäblich unter die Schweine geraten ist, aber er kam zurück. Und der andere Sohn, der ist zu Hause geblieben, er hat immer alles brav getan, was ihm angeschafft wurde, folgsam, konventionenkonform, keine Sondertouren, keine aggressive Ablösung vom Elternhaus, alles richtig gemacht. Aber waren es die richtigen Dinge? Ist er je auf die eigenen Füße zu stehen gekommen? Auf seine Weise war auch er verloren. Vielleicht viel mehr als der Jüngere, der alles durchgebracht hat. Erinnert mich in diesen Zeiten ja fast an William und Harry. Und der ältere Sohn, er protestiert gegen die Güte und die Barmherzigkeit seines Vaters. Er bockt, er will seinen verloren geglaubten Bruder nicht wiedersehen. Eine große Willkommensparty, das verdient der doch nicht. Ich hatte sowas nie. Drei Gleichnisse, drei große Bereiche unseres Lebens. Unsere Arbeit und unsere Berufe, wenn wir an den Schafhirten denken, das Haus meines Lebens, wenn wir an die drachmensuchende Frau denken und unsere Freundschaften und Beziehungen, wenn wir an den barmherzigen Vater denken. Und die ermutigende Botschaft von Jesus her lautet, und das ist nicht leicht in Realität umzusetzen, aber dort, wo etwas zerbrochen ist oder zerbrochen wurde, in deinem Leben, in deiner Arbeit, in deinen Beziehungen, dort, wo etwas verloren gegangen ist, was dich schmerzt, was du als Verlust empfindest, suche danach, unermüdlich, mit Tränen in den Augen, aber mit Hoffnung in deinem Herzen. Nichts ist so verloren, dass es nicht doch gefunden werden kann, auch wenn das romantisch klingt. Freude und Hoffnung können wieder aufleben, wenn wir uns auf die Suche machen, wenn wir nur der Ahnung vertrauen, dass das Wunder geschehen kann, auch wenn es dauert. Das ist auch meine Hoffnung für den synodalen Weg. Es dauert. Es gibt eine Kirche der zwei Geschwindigkeiten. So ist Gott und in Jesus zeigt er uns sein Gesicht. Nichts, nichts und niemand ist endgültig und für immer verloren. Und es ist anmaßend zu bestimmen, der oder die doch. Gott gibt dem Verlorenen eine Chance. Er ist nicht und nie fertig mit Gescheiterten. Das besorgen wir, die wir uns auf ihn berufen. Das Bild des Vaters, das hier gezeichnet wird, offenbart das Herz Gottes, wie er ist. Er wartet. Er kommt auf uns zu. Er nimmt uns in die Arme, wie groß auch immer unsere Fehler und wie schwer sie gewesen sein mögen. Aber er nagelt uns nicht darauf fest. Das verlorene Schaf, die verloren gegangene Drachme, der verloren geglaubte Sohn, verlaufen können wir uns? Ja. Verlieren können wir uns? Können wir was? Ja. Ob wir uns wiederfinden und finden lassen, Darauf kommt es an.